Du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Erlebe, wie die Botschaft von Gott dein Leben verändert. Wir wünschen dir viel Freude dabei.
Seid ihr bereit? Wort Gottes. Bevor es losgeht, bete ich noch. Vater im Himmel, danke, dass du jetzt da bist und dass du unser Herz zur Ruhe bringst, aufnahmefähig machst für das, was du uns sagen willst, durch dein Wort. Danke, dass dein Wort lebendig ist, dass es kraftvoll ist, dass es etwas bewegt in unserem Leben. Danke für dein Wort. Sprich du heute Morgen zu uns, zu an jeden. Amen. Ich möchte mich auch noch kurz entschuldigen, und zwar die Silvia und ich werden ziemlich direkt nach der Predigt dann losfahren. Wir fahren zu einem Pastorentreffen nach Deutschland und wollen pünktlich zum Abendessen dort sein. Und darum brechen wir ein wenig früher auf als normal. Vor 3 Wochen, da durfte ich in der Freien Christengemeinde Linz predigen und da gab es eine fixe Titelvorgabe. Und dieser Titel, über den ich predigen sollte, war Kirche ist schön. Kirche ist schön. Also die Freikirchler würden vielleicht sagen, Gemeinde ist schön, ja, aber Gemeinde ist das Gleiche. Gemeinde, Kirche ist schön. Und ich möchte euch bei diesem Schlagwort schön gleich mitnehmen auf eine Zeitreise. Als ich nämlich angefangen habe, über dieses Thema nachzudenken, musste ich sofort an ein Ereignis in meinem Leben denken, das ganz prägnant war. Und dieses Thema oder diese Geschichte hat zu tun mit Liebe und Verliebtsein. Ja, also spannend. Wie hat es angefangen, diese Zeitreise? Wir denken zurück, 18 Jahre in die Vergangenheit. Damals war ich süße 18. Alle Mathematiker fangen jetzt an zu denken, 36. Genau, 36, so alt bin ich. Und damals, Tobi noch mit Pickeln im Gesicht, wir fahren auf eine Freizeit für junge Erwachsene und Jugendliche, eigentlich eher Jugendliche. Ins Freizeitheim Gusental war das damals im Mühlviertel. Und ja, die Silvia war auch mit von der Partie. Und ich habe schon ein bisschen ein Auge auf sie geworfen. Aber da ist was viel Größeres passiert damals, als dass ich ein Auge auf ein Mädel werfe. Nämlich Folgendes ist passiert. An einem der Abende habe ich mit mir beten lassen. Und da hat eine ältere Dame aus der Linzer Gemeinde hat für mich gebetet und ich wurde zum ersten Mal randvoll erfüllt mit dem Heiligen Geist, so würde ich das nennen. Ja, und das war ziemlich emotional, weil ich habe noch nie in meinem Leben so sehr die Liebe Gottes gespürt. Also es gibt ein paar so Augenblicke, ein paar so Momente in meinem Leben, wo ich die Liebe Gottes gespürt habe in einem Ausmaß, dass es nicht ohne Tränen ablaufen kann. Ja. Und ich wünsche das an jeden, vielleicht wünschst du das auch. Gott wird es dir schenken, wenn du diesen Hunger hast. Und das Interessante war dann eben, das war nicht nur ein Momentereignis, sondern dieses Ereignis hat etwas in mir verändert. Das war das Interessante. Und zwar ist es so, dass ich nach Hause gekommen bin, in meine Kirche, Gemeinde, damals war das die Mennonitische Freikirche, die übrigens letzte Woche war das, 60er hier gefeiert hat, in diesen Räumen, und ich bin so gern auf einmal hin, da war auf einmal so eine Begeisterung, egal ob die anderen begeistert waren oder nicht, ich war begeistert. Und das war nicht nur Gottesdienst, sondern allgemein die Dinge, die da abgelaufen sind. Ich habe mich auch so in meiner Freizeit so gern eingebracht und es hat mir nicht Energie geraubt, sondern es hat mir Energie gegeben. Das war total krass für mich, das zu erleben. Und was noch überraschender ist, dieses Ereignis hat Auswirkungen bis jetzt, weil dieses Verliebtsein, übrigens, das Verliebtsein dann zu Silvia ist dann ein Jahr später so richtig eingeschlagen. Dieses Verliebtsein in die Kirche, das ist immer noch da. Und ich wünsche mir immer wieder dieses Zurück zur ersten Liebe, zu seiner Gemeinde. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich überhaupt jetzt hier stehe und Gemeinde baue. Durch dieses Ereignis, wo Gott an mir gewirkt hat und mir eine tiefe Liebe zur Gemeinde, zur Kirche gegeben hat. Und darum kann ich mit voller Überzeugung sagen, Kirche ist schön. Stellt sich vor, ihr werdet nie so zusammensitzen in dieser Konstellation, Wir würden uns wahrscheinlich nur streiten, wenn nicht Jesus in der Mitte wäre. Das ist auch ein Teil von Kirche und das macht es so schön, diese Vielfalt von Leuten hier in diesem Raum zum Beispiel. Einige mögen jetzt denken, vielleicht auch, bist du eher skeptisch eingestellt der Kirche gegenüber, vielleicht auch so unsere YouTube-Zuschauer, du denkst, oh Mann, Kirche, wenn ich da, wie kann man nur sowas vom Stapel lassen? Kirche ist schön, ich meine, da kommt manchen so richtig das, ja, weil, ja, da werden dann Dinge genannt wie Kirche, im Namen der Kirche, Kriege, im Namen der Kirche oder unter dem Deckmantel der Kirche Missbrauch, solche Dinge oder auch überhaupt das Kirchenvolk. Manche Leute haben ein Problem mit dem Kirchenvolk, ja, weil die gehen am Sonntag in die Kirche, kann uns genauso betreffen, ja, Leute gehen in die Kirche und dann Jesus und super und cool und glatt und Glaube und dann gehen sie raus und führen sie viel schlimmer auf für die was nicht in die Kirche gehen. Das ist dann echt schwierig. Also diese Kritik an der Kirche, die ist nicht aus der Luft gegriffen. Kann vielleicht Tontechnik mal schauen, wir haben da ein bisschen Feedback. Da ist eine Spannung. Und zwar der Josef Ratzinger, vielleicht kennen den ein oder andere von euch, ist später Papst geworden, genau, der. Der hat 1966 Folgendes geschrieben, in diesem Zusammenhang, dieser Spannung, dieser Kritik auch. Und er sagt, die Kirche ist für viele heute zum Haupthindernis des Glaubens geworden. Die Kirche ist heute für viele zum Haupthindernis des Glaubens geworden. Okay, jetzt haben wir da den Tobi, der auf der einen Seite so kirchenverliebt ist und sagt, Kirche ist schön und super. Und dann haben wir die Kirchenkritiker auf der anderen Seite, die sagen, Kirche ist der totale Vollholler und kann überhaupt nichts. Also das Gegenteil. Wie kriegt man das zusammen? Als ich an dieser Predigt gearbeitet habe, habe ich mich natürlich beschäftigt mit Schönheit. Was ist Schönheit? Weil der Titel sagt ja, Kirche ist schön. Was ist Schönheit? Und wenn du dich ein bisschen mit Schönheit auseinandersetzt, dann wirst du schnell draufkommen, Schönheit ist subjektiv. Auf Normaldeutsch, was mir gefällt, muss noch lange dir nicht gefallen. Ein kleines Beispiel dazu, und zwar aus meinem Dienstleben. Ich habe im Sommer die Aufgabe bekommen von Martin, dass wir eine Einladung gestalten für einen Familiengottesdienst unter dem Titel Weniger ist mehr. Das war im Sommer, das Sommerthema war quasi ja, ein bisschen mal zurückschalten, weniger als mehr. Und Daniel Kostig, den viele von euch kennen und ich, wir haben dann eine Einladung kreiert, die hat dann so ausgeschaut. Wir waren ganz happy damit, ja, weniger ist mehr, schaut aus wie so ein Polaroid und so. Und der Martin war eigentlich auch ganz glücklich damit. Ja. Allerdings, dieses Familiengottesdienst, ich sage das, wenn das zweite kommt, das kommt ein bisschen später, das Familiengottesdienst-Team war nicht so begeistert von dem Design, aus verschiedenen Gründen. Und allerdings haben wir einen Zeitdruck gehabt. Das musste in die Druckerei. Und so habe ich dann am Telefon mit der Leiterin vom Familiengottesdienst ein neues Design erarbeitet. Ja. Das hat dann so ausgeschaut. Weniger ist mehr. Okay, also ganz anders, komplett anders. Und ich habe mir gedacht, kann ich mit dem auch gut leben? Mir ist es gleich, also bin mit beiden einverstanden. Allerdings, dann eine Woche später ungefähr, das ist in Druck gegangen, kommt dieses Backel mit der Drucke und Martin packt es aus. Und er ruft mir an, es ist ganz selten, dass ich quasi mein Chef in Linz anruft und sagt, Tobi, was ist das? er hatte das andere nur gesehen, ich habe nichts mehr ihm gesagt, dass das völlig ein anderes Design worden ist. Er war nicht glücklich damit und hat mir das auch so gesagt. Und ich habe mich auch in aller Form entschuldigen müssen, weil es war wirklich eine Riesendesignänderung. Und das Zweite war, wir haben einen 6x1 Meter großen Banner bestellt in dem Design und der ist dann 3 Monate am Gebäude draufgehängt. Also, okay, Geschmäcker sind verschieden. Das erkennt man da einfach auch. Ja, ihr habt das richtig genial von, nur ein Brünn, das ist cool und so. Danke. Aber hier ist es auch etwas, das wir bei unserem Thema Kirche ist schön mitnehmen können. Vielleicht ist es an der Zeit, dass viele Menschen ihre Perspektive verändern auf Kirche, auf Gemeinde. Weil ob etwas schön ist, liegt sehr an dem, liegt im Auge des Betrachters, sagt man ja, gell? Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Und darum möchte ich mit euch heute Morgen einen Bibeltext anschauen aus dem Epheserbrief, der uns zeigen soll, welche Perspektive wir brauchen, wenn es ums Thema Gemeinde geht und Kirche. Ganz wichtig. Seid ihr bereit, das anzuschauen? Es sind nur zwei Verse, aber die haben ordentlich Feuer. Und ich glaube, da ist viel zum Holen von diesem Text. Epheser Kapitel 4, wenn du die Bibel dabei hast, kannst du gerne mit aufschlagen oder einfach zuhören. Ich werde den Text immer wieder, wir schauen uns das jetzt dann schon genauer an. Epheser Kapitel 4, die Verse 15 und 16. Da steht Folgendes. Lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und voller Liebe ist. Der Anfang nochmal. Lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt der Gemeinde ist. Christus ist das Haupt der Gemeinde. Christus ist das Haupt der Gemeinde. Die Aussage, Kirche ist schön, stimmt. Wisst ihr warum? Weil Jesus schön ist. Kirche ist schön, weil Jesus schön ist. Kirche ist schön, weil Jesus schön ist. Und die Frage ist, wohin schaust du? Schaust du auf Jesus, der das Haupt der Gemeinde ist? Er ist der Chef. Er ist die Mitte. Nicht wir. Schaust du allerdings auf die Menschen und die menschlichen Schattenseiten, wird Kirche wahrscheinlich nie schön sein. Die Perspektive macht den Unterschied. Die Perspektive ist das Wichtige. Kirche ist schön, weil Jesus schön ist. Die Frage ist, wohin schaust du, wenn es um die Kirche geht und die Gemeinde? Jesus ist die Mitte, er ist das Haupt, steht hier. Er gibt der Gemeinde ihren Wert, ihre Würde und ihre Schönheit. Er hat sein Leben gegeben für die Gemeinde. Und genauso ist es auch, er gibt dir deinen Wert, deine Würde und deine Schönheit. Weil letztendlich kann Gemeinde nur schön sein, obwohl wir da sind, weil Jesus da ist. Weil er kommt mit seiner Gnade und deckt uns unsere Versagen und unsere Schuld mit seiner Gnade zu. Jesus ist der Schlüssel. Auf Jesus muss unser Blick gehen. Wir haben immer noch das Feedback am Mikro. Vielleicht kann man da an die Frequenzen ein bisschen was machen. Ihr habt nichts? Ah, ich habe es. Okay. Okay, dann ist super. Für mich ist wurscht. Das ist eigentlich schon das, was ihr mitnehmen sollt heute Morgen. Bin fast fertig. Aber wir schauen ein bisschen genauer hin. Aber Kirche ist schön, weil... Genau. Kirche ist schön, weil Jesus schön ist. Die Frage ist, wo geht unser Blick hin? Ich möchte noch eigentlich zur Praxis schon übergehen, weil ich glaube, dass diese Perspektivenveränderung in unserem Leben viel verändert. Ganz praktisch. Dinge verändern sich, wenn wir nicht hinschauen auf die Leute, sondern wenn wir hinschauen auf Jesus, der das Haupt ist der Gemeinde. Und drei Dinge möchte ich aus dem Text mit euch herausarbeiten. Und zwar, das erste, Vers 15, okay, bin jetzt ganz woanders auf einmal. Da steht, lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden. Das erste, quasi die erste Nebenwirkung, wenn du deinen Blick wegrichtest von den menschlichen Schattenseiten, vom menschlichen Versagen und hin zu Jesus schaust, dass du Jesus ähnlicher werden wirst. Es wörtlicher steht hier, lasst uns wahr sein in Liebe und hinwachsen zu ihm. So wie die Pflanzen hinwachsen zum Licht, so wachsen wir hin zu Jesus, wenn wir auf ihn schauen. Es gibt so Aha-Momente im Leben. vielleicht könnt ihr euch erinnern, was du hörst irgendwas und denkst, boah, das war jetzt der Info fürs Leben. Ja? Und so einen Moment habe ich gehabt in der Fahrschule. Wahrscheinlich mehrere davon, weil ich bin eigentlich nicht der beste Autofahrer. Und zwar haben sie uns Folgendes gesagt: Seid ihr bereit für eine große Weisheit? Wo du hinschaust, fährst du hin. Boah, genial, einfach genial. Wo du hinschaust, fährst du hin. Und dachte, ja, habe gemerkt, boah, das stimmt. Und dann bin ich mal unterwegs gewesen auf so einer Übungsfahrt mit meinem Papa, was übrigens sehr interessant ist, wer meinen Papa kennt, der weiß, er redet ja nicht so viel, gell? Er hat eigentlich nie was gesagt. Er war einfach nur da. Einmal habe ich fast einen Unfall gebaut und er hat gesagt, boah, ich hätte nicht gedacht, dass sie das ausgeht. Da hat es ihm dann doch einmal was rausgehauen, ja. Naja, auf jeden Fall bei dem, ich bin ja gerade, wo man hinschaut, da fährt man hin. Wir fahren Dernberg, Graden, ja. Und denkt dran, also wo man hinschaut, da fährt man hin. Ich zeige es euch in Zeitlupe. Tobi muss niesen. Ja, gut, dass kein Gegenverkehr gekommen ist. Aber genauso ist es auch in unserem geistlichen Leben. Da, wo wir hinschauen, da fahren wir hin. Wenn du auf Christus hinschaust, wenn du auf Jesus hinschaust, dann wirst du ihm ähnlicher werden. Dann wirst du ihm ähnlicher werden. Das bedeutet im Alltag, hey, schau auf Jesus. Lies in den Evangelien. Bete. Frag dich, wie würde Jesus jetzt hier vorgehen? Was würde er tun? So wichtig. Hinschauen auf Jesus. Hinschauen auf ihn. Und weniger auf rundherum und wie die anderen denken und sagen. Das ist die erste Nebenwirkung, kurz und schmerzlos. Zweite Sache, die passiert in unserem Leben, wenn wir unsere Perspektive verändern und hinschauen auf Jesus, ist Folgendes. Du wirst die Einheit in der Kirche, in der Gemeinde fördern. Du wirst die Einheit in der Kirche fördern. Ich lese das, woher nehme ich das? Ich nehme das alles an Text. Ich sage mir das nicht aus den Fingern. Lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden. Ja, Punkt 1. Und dann geht es weiter. Er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Und dann, Vers 16, durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit. Das heißt, wenn wir Jesus ähnlicher werden, Punkt 1, dann hat es Auswirkungen auf unser Herzen, auf unser Denken und dann werden wir, so wie Jesus es will, auch die Einheit wollen in seiner Kirche und seiner Gemeinde. Weil Jesus, das sieht man auch stark in seinem Leben, er hat ein Gebet gesprochen, ziemlich am Ende seines Dienstes. In Johannes 17 steht es und viele von euch kennen das. Und er betet in diesem Gebet für die Einheit seiner Kirche, für die Einheit seiner Jünger. Da steht Folgendes. Johannes 17, Vers 20. Ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Also er betet nicht nur für seine 12 Spezies, sondern er betet für alle, die durch sie später zum Glauben kommen werden. Was bedeutet, er betet für dich und dich und dich und dich und für alle, die sagen, ich folge Jesus nach. Wenn du noch sagst, ich bin nur noch kein Nachfolger, dann fängt er an, für dich zu beten, sobald du ein Nachfolger wirst. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater, damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin und die Welt, und jetzt kommt's, und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Viele Menschen glauben nicht an Jesus, weil sie die Kirche anschauen und sagen, die sind eh alle miteinander zerstritten. Kann nicht der richtige Glaube sein. Das hat so eine Power. Jesus hat gebetet schon damals, weil er gewusst hat, es ist nicht einfach, es ist ein Kampf. Und er wusste, ich bete das, weil die Schönheit letztendlich in der Einheit liegt. Die Schönheit dieses Tellers liegt in der Einheit dieses Tellers. Wenn ich jetzt einen Hammer nehme und den Teller zerschlage, dann war er schön. Alle noch da? Die Schönheit liegt in der Einheit. Und genauso ist es mit der Gemeinde. Die Schönheit liegt in ihrer Einheit. Und darum kommt Jesus zum Vater und sagt, mach sie eins, so wie wir eins sind. Und wenn wir Jesus ähnlicher werden, weil wir hinschauen zu ihm, dann wird unser Herzschlag auch seiner mehr sein, dass wir sagen, ich möchte die Einheit fördern. Ich möchte, wenn ein Problem ist, wenn ich ein Problem habe mit jemand, dann rede ich nicht erst mit 12 anderen Leuten drüber, welches Problem ich mit dem einen habe, sondern ich gehe zu dem einen und spreche mit ihm. Das bedeutet es ganz praktisch, zum Beispiel Einheit zu fördern. Dass wir nicht hinterm Rücken reden, sondern dass wir mit den Leuten reden. So suchen wir Einheit. So suchen wir Einheit, ganz praktisch. Auch durch unsere Worte, dass wir nicht schlecht reden über andere Kirchen und nicht schlecht reden über unsere Gemeinde, sondern Gutes reden. Warum? Weil es ist Jesu Kirche. Und wenn wir merken, ich kann was nicht verändern, was da mal, wir kommen zu Jesus, wir kommen zum Vater selbst und sagen, verändere du bitte das, was ich nicht verändern kann. Es liegt dann in deiner Hand. Und das, was wir verändern können, wo wir einen Beitrag leisten können, da setzen wir uns ein. Also das Erste, wir werden durch diesen Perspektivenwechsel ähnlicher zu Jesus und eigentlich eine weitere Folge, wir suchen die Einheit. Und dann ist noch was Drittes, was passiert in deinem Leben, wenn du deine Perspektive veränderst, und zwar durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit. Und jetzt geht's weiter. Und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Wenn du auf Jesus hinschaust, dann wirst du erkennen, oh, Jesus, er ist der König, aber er ist gleichzeitig der größte Diener, der jemals über diese Erde gegangen ist. Sein ganzes Leben war ein Dienst. Sein Dienst ging letztendlich bis in den Tod hinein. Und damit, wenn unser Blick auf ihn gerichtet ist, dann geht er auch wieder nach unten, dann geht er zu den Dingen. Oh, wie schaut es denn da aus? Der Pastor Tobi ist eskaliert. Da gehört zusammengekehrt. Ja. Dann suchen wir, dann schauen wir, wo kann ich dienen? Wo kann ich etwas tun? Das passiert in unserem Leben, wenn wir auf Jesus schauen, unweigerlich. Und das ist wichtig, weil sonst sind wir in der Gefahr, dass wir so überfromm werden. Ja, so, schau auf Jesus, ist auch gesagt worden am Sonntag, schau auf Jesus, und ja, Jesus ist so schön. Aber wir heben quasi ab. Wir bleiben nicht mehr am Boden. Und am Boden bleiben kann man ganz gut, wenn man einfach anderen dient, handfest. Schaut, was kann ich für dich tun? Augen offen halten und nicht irgendwo um einen anschweben, wie wenn wir zu Red Bull Intus hätten. Ja? Also das bringt uns wieder zurück auf den Boden. Diese drei Dinge. Und es passiert so viel mehr, aber wir haben nur zwei Verse und zu wenig Zeit und so weiter. Aber wenn wir auf Jesus hinschauen, es verändert uns. Es verändert uns. Wir werden ihm ähnlicher. Wir suchen die Einheit und wir wollen dienen. Ich möchte zum Abschluss einen Text euch vorlesen. Und zwar gibt es einen Baptistenpastor, er ist schon verstorben, Shadrach Lockeridge. Und er hat einen Text verfasst, das ist nicht der ganze Text, aber zwei Drittel davon. Und in diesem Text geht es um diese Schönheit von Jesus. Und ich finde, der hat Power, dieser Text, der kann was. Und den möchte ich vorlesen einfach. Das dauert circa 2,5 Minuten. Und ihr könnt es einfach auf euch wirken lassen. Weil Kirche ist schön. Warum? Weil Jesus schön ist. Und auf ihn wollen wir blicken. Er ist das Zentrum unseres Glaubens. Er ist der, der die Kirche schön macht letztendlich. Ihn braucht man. Ich möchte das Lobpreisteam einladen, ihr könnt euch schon bereit machen, müsst euch nicht stressen, weil der Text ziemlich lang ist. Aber wir werden dann aus diesem Text dann gleich übergehen in eine Zeit, wo wir noch Gott anbeten werden. Wenn du da bist heute Morgen und sagst, ja, ich möchte Teil der Gemeinde sein, dann führt auch da der Weg über Jesus. Vielleicht ist heute der Tag, wo du sagst, ich möchte eine Entscheidung treffen für Jesus. Ich möchte das annehmen, was er für mich getan hat. So wie ich es gesagt habe, wir können eigentlich nur Gemeinde sein durch ihn. Er ist es, der unsere Unzulänglichkeit, unsere Sünden auf sich genommen hat am Kreuz. Und im Glauben nehmen wir diese Vergebung an. Es ist Gnade, ein Geschenk Gottes, das wir im Glauben annehmen. Und wenn du sagst, heute ist der Tag, ich möchte Jesus in mein Leben einladen, dann kannst du zum Beispiel zu unseren Gebetsmitarbeitern kommen und sie beten mit dir gemeinsam. Und du kannst so ein Übergabegebet, so nennen wir das Gebet, sprechen, wo du Jesus dein Leben gibst und ihn einlädst, dass er dein Herr und dein Erlöser ist. Heißt nicht, dass du alles schon verstehen musst und perfekt sein musst, gar nicht. Es ist ein Anfang, ein Weg mit ihm. Ein Umdenken zu sagen, ah, ich schaue jetzt in erster Linie auf Jesus. Du bist eingeladen, das ist ein Gnadenangebot. Du musst nicht, du darfst. Seid ihr bereit für den Text? Er ist Gottes Sohn, der Retter der Sünder. Er, Jesus, ist das Kernstück der Zivilisation. Er steht allein für sich. Er ist gewaltig, er ist einzigartig. Er ist ohnegleichen noch nie dagewesen. Er ist der Höchste, er ist herausragend. Er ist der höchste Gedanke der Literatur. Er ist die höchste Persönlichkeit in der Philosophie. Er ist das höchste Problem der hohen Kritik. Er ist die fundamentale Doktrin jeder Wahrheitslehre. Er ist das Wunder aller Zeitalter. Er ist der Einzige, der allen unseren Nöten gleichzeitig abhelfen kann. Er gibt den Schwachen Kraft. Er ist da für die Versuchten und Geprüften. Er hat Mitgefühl und er rettet. Er schützt und er leitet. Er heilt die Kranken, er reinigt die Aussätzigen. Er vergibt Sünden und er lässt Schulden. Er befreit die Gefangenen. Er verteidigt die Schwachen. Er segnet die Kinder. Er dient den Unglücklichen. Er achtet die Alten. Er belohnt die Sorgfältigen, er schmückt die Sanftmütigen. Mein König ist der König der Erkenntnis, die Quelle aller Weisheit, die Tür der Befreiung, der Pfad des Friedens, die Schiene der Gerechtigkeit, der Königsweg der Gerechtigkeit, das Tor der Herrlichkeit. Der Königsweg, der Herr der Mächtigen, der Anführer der Eroberer, das Haupt der Helden, der Leiter der Gesetzgeber, der Aufseher der Überwinder, der Herrscher, Prinz der Prinzen, König der Könige, der Herr der Herren. Sein Amt ist vielfältig, seine Verheißung gewiss, sein Licht ist ohnegleichen, seine Güte ohne Grenzen. Seine Gnade währt für immer, seine Liebe ändert sich nicht. Sein Wort ist genug, seine Gnade reicht aus. Seine Herrschaft ist gerecht, sein Joch ist sanft, seine Last ist leicht. Er ist unbeschreiblich, unbegreiflich, unfassbar, unwiderstehlich. Der Himmel aller Himmel, sie können ihn nicht fassen und ihn schon gar nicht erklären. Du kannst ihn nicht überleben und du kannst nicht ohne ihn leben. Pilatus konnte keine Schuld an ihm finden und die Zeugen gegen ihn konnten nicht übereinstimmen. Herodes konnte ihn nicht umbringen, der Tod konnte mit ihm nicht fertig werden. Er war schon immer und wird immer sein. Er hatte keinen Vorgänger und hat keinen Nachfolger. Da ist keiner vor ihm und da wird keiner nach ihm sein. Du kannst ihn nicht einsperren, er wird nicht zurücktreten. Sein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Für immer. Amen. Kirche ist schön, weil Jesus schön ist. Vater im Himmel, danke, dass du deinen Sohn gesandt hast, um uns zu zeigen, wie du bist und auch um uns zu zeigen, was Gemeinde bedeutet, was Gemeinschaft bedeutet und wie sie möglich ist durch deinen Sohn Jesus. Jesus, wir erheben dich und wir sagen, wir wollen unseren Blick auf dich richten. Danke, dass du uns reinmachst und dass du auch uns schön machst dadurch und ansehnlich machst, dass du unsere Unzulänglichkeit wegnimmst und genauso die der Kirche und der Gemeinde. Vergib uns, wo wir falsch sind. Hilf uns, es besser zu machen in deinem Namen. Amen.
Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Auf www.fcg-steyr.at findest du mehr Infos über die Freie Christengemeinde Steyr sowie die Möglichkeit, deine Fragen zu stellen. Gerne lernen wir dich bei einem unserer Gottesdienste persönlich kennen. Bis zum nächsten Mal.